Überschuss. Wir hatten zu tun. Wir hatten Angst. Wir strengten uns an. Wir mühten uns ab. Ja, wir kämpften um unser Leben. Wasser, überall Wasser. Über die Bootswand, direkt von oben, direkt von unten. Schöpft, rief ich, schöpft schneller, schöpft mehr, nicht nachlassen. Es muss alles heraus. Schöpfen gegen den Untergang. Schöpfung gegen das Versinken. Schöpfung gegen das Verschwinden. Schöpfung fürs Überleben. Schöpfung als Lebenskampf. Aber da. Aber halt, wie kann das sein? Wie kann einer schlafen während der Schöpfung? Wie kann einer Ruhe haben inmitten des Tosens? Weckt den Schläfer. Weckt den Teilnahmslosen der Schöpfung. Er soll mit uns schöpfen, soll mit uns schwitzen. Er aber erhob sich wider uns. Wo ist euer Glaube? Wie wollt ihr schöpfen ohne Glaube? Erhob sich über die Wasser. Schweig still, lass sein. Und das Wasser schwieg. Der Wind verstummte. Still fuhren sie nun. Still wie noch nie. Lautlos fuhren sie, wortlos. Schweigend gingen sie ans Land. Bleiche Gesichter, weiche Knie. Zu viel Wasser. Zu viel Schöpfung. Zu viel Macht, zu wenig Glaube. Woher kommen nun Worte? Die Bank am Dorfrand? Die Bank unter Bäumen? Dort ruhen, dort warten, dort beten. Psalm 93. Der Herr ist König. Fluten erheben sich, Herr. Fluten erheben ihr Brausen, erheben ihr Tosen. Doch gewaltiger, gewaltiger als die Wasser, gewaltiger ist der Herr. Das ist er. Das muss er sein. Da erhob sich eine Zehnjährige. Er macht das, was Gott macht, sagte sie. Sie sind gleich. Sie sind verbunden, sprach die Zehnjährige in die Stille. Und der Atem ging über sie hinweg. Sie seufzten und trugen es ein, verzeichneten es in ihren Heften. Es war mehr als nur ein Sturm. Geist. Er ist es selbst. So sind meine Apostel. So klar, so wissend. Pfeilgerade gehen sie auf das Zentrum zu, kommen mit reicher Beute heraus. Am Ende der Stunde konnten sie den Psalm nicht bloß auswendig, sie suchten ihn auf, gingen ihn entlang, malten die Wörter aus. Die ersten sagten ihn auf, aus dem Gedächtnis, dem Blick nach innen, nach Worten, nach dem Rhythmus ausgestreckt, die Hände oben. Darf ich ihn noch einmal aufsagen, zum zweiten, zum dritten Mal? Das Mitarbeitsblues gab er weiter. Wer hat noch keins? Ich habe ihn hier, fragte Fridolin und deutete auf seinen Kopf. Als Jonas den Auferstandenen vom Altar weg hinausgetragen hatte. Wir brauchen ihn nicht sehen, sagt er. Wir kennen ihn ja. Wir hören ihn ja. Es rauscht vom wehenden Geist. Die Gesichter glühen. Die Geschwisterkinder, die Eltern, die Taufpaten. Als würden sie die Luft anhalten. Schöne junge Mütter strahlen. Väter lächeln ergriffen. Große Beute. Was für ein Frieden hernach, als sie unter Bäumen zusammensaßen und weiter strahlten und nicht mehr heimgehen wollten. Die später von der Erstkommunion berichteten, So viele Teilnehmer, so viele Einnahmen, Buffet, Imbiss, perfekt vorbereitet, waren womöglich woanders. Bei der Schnupperstunde hatten sie gleich alles lernen wollen. Läuten und Wasser. Wir aber schritten. Was ist Schreiten? Wir versuchten Wettlauf und Rückwärtsgang, Abzweigung und Bocksprünge, aber Schreiten, das ist etwas Erhabenes. Die Mütter bestätigten es sogleich. So Schreiten habe ich meinen Sohn noch nicht erlebt. Und dann erst in der Alber, es ist ein anderes Kind. Mit Sorge sahen sie die großen Stufen. Die Kinder aber schritten über die Hindernisse hinweg, umschreiten, überschreiten. Wie viel mehr liegt in allem? Wie viel mehr kommt uns zu? Kommt auf uns zu? Das soll uns Fortschritt sein, den Herrn erkennen. Wie es die Propheten sagen, ihr müsst euch nicht mehr belehren, denn Große und Kleine werden den Herrn erkennen, selber erkennen. So werdet ihr hinauskommen über die Besserwisser, die euch belehren und auf euer Fortschreiten eifersüchtig sind. Sie wollen euch zurückhalten, sie werden euch aufhalten wollen mit vielen Entgegnungen, was der und der gesagt hat. Immer haben wir das so gemacht. Schreiten kann gefährlich sein. Fortschritt kann Ängste auslösen. Löst Ängste aus bei den Zurückgebliebenen. Würdet ihr doch alle fortschreiten. Was machen wir mit den Genügsamen? Wie ertragen wir die Selbstgenügsamen? Die Jubilarin beklagte sich über das Nachbarhaus. Ihr Mann hatte mich über Stufen zur versteckten Terrasse an der Rückseite des Hauses geführt. Drohend erhob sich ein Rohbau vor dem Waldrand. Der Blick war verstellt. Es überragt unser Haus. Entspannt saß die Freundesrunde um den Gartentisch. Ich erfuhr ein wenig von den Familienverhältnissen. Später wurde ich vom Hausherrn auf den Felsen geführt, von dem man diesen Weltwinkel im Blick hatte. Komplizierte Steilstufen, Erdterrassen mit Obstbäumen, Sicht auf den doppelten Kirchturm. Wir unterhielten uns über Geräusche. Wann man den Zug hört, wann die Glocken, die Feuerwehrsirene, die Mähdrescher, die Holzarbeiter, die Motorräder auf der Dorfstraße klingen bei mir wie Propellerflugzeuge vor meinem Fenster. Eine andere junge Jubilarin nahm überrascht das Glückwunschbillett am Gartenzaun entgegen. In ihrer Provinz würde der Pfarrer keine Geburtstagsbesuche machen. Ihr Onkel sei selbst Pfarrer. Sie erkundigte sich nach Veranstaltungen für Kinder. Aus der Wiese starrt ein Rehbock heraus. Fuchsrot im Saft. Starrt mich herausfordernd an aus dem hohen Gras. Folgt mir mit den Blicken. Prangt in seiner Farbe übers Gras hinaus. Trägt stolz die Krickel. Starrt mich feist an und beobachtet mich. Zu Pfingsten hatten wir Taubenflattern, neben anderen Arten des Brausens und Pfeifens. Unermesslich das Geistwirken, wenn alle vom Geist erfüllt Gott erkennen. Dann brauchen wir keine Lehrer mehr, keine Belehrung und Bevormundung, dann genügen Zeugen. Das waren Taubenflügel, als wir uns von Dausner das Feuer von Levinas und das von Agamben erklären ließen. Da waren wir bald der Theologie überflüssig. Braucht man Theologie für das Feuer? Die schulmeisterliche Theologie dekliniert das Feuer in ihren Begriffssystemen. Jimmy und ich waren uns schnell einig, wir halten uns ans Feuer. Notfalls deklinieren wir selbst. Wir lassen die ganze Bürokratie der Begriffe weg. Wir brauchen keine Begriffsverwaltung der Theologie. Das Antlitz des anderen brennt heiß genug. Das Dispositiv befeuert unsere Entsubjektivierung. Das theologische Gespräch hat Temperatur bekommen. Auch wenn sich diesmal viele entschuldigten, nicht alle ertragen Hitze. Wir bleiben bei den Originalen. Levinas spricht vom Tod. Der Tod ist nicht. Der Tod hat kein Sein. Der Tod des anderen betrifft uns durch sein Unmaß, berührt unsere Gegenwart durch die Nicht-Gegenwart. Wo ist er nun? Diese Frage. Levinas legt den Finger auf die Frage, auf die Unruhe. Der durch den Tod Berührte geht auf und ab. Er kann nicht schlafen. Er hat Erscheinungen. Er hat Träume. Der Tote begegnet ihm lebendig. Es ist eine andere Zeit. Es ist ein anderes Zeitverhältnis. Es ist ein anderes Lebensverhältnis. Kommt der Tote aus der Vergangenheit? Aus der gemeinsamen Vergangenheit? Aus der fremden Vergangenheit? Oder kommt er aus einer Zukunft? Aus einem Unbekannten? Aus einer vor uns liegenden Fremde? Es ist ein Verhältnis zum Unendlichen. Die Unruhe berührt das Unendliche. Die Unruhe ist das Berührtsein vom Unendlichen. Die Zeit ist das Verhältnis zum Unendlichen. Jegliche Zeit. Mein eigener Tod wohnt in mir. Er wohnt in mir von Anfang an. Von Anfang an bin ich ihm entgegen. Von Anfang an lebe ich ihm entgegen. Von Anfang an arbeite ich ihm entgegen. Je näher ich ihm komme, desto fremder ist er mir. Ich rufe ihm zu. Es kommt keine Antwort. Ich frage nach ihm. Es kommt keine Antwort. Ich frage nach seinem Sinn. Keine Antwort. Im Tod verhallt die Frage. Der Tod ist die Nicht-Antwort. Aber die Frage, trotzdem die Frage, erst recht die Frage, Fragen schlagen ans Ufer wie Wellen. Leben ist Fragen, Anfragen, mehr Fragen als Klagen. Die Frage nach der Dauer, nach meiner Dauer, nach deiner Dauer. Diese Frage sucht die Differenz zum Unendlichen. Warum diese Dauer? Warum diese Grenze, dieses Ende, dieses mein Ende, dieses dein Ende? Das ist Zeit. Die Zeit bis dahin. Jimmy ist von der Frage gepackt. Sein Verhältnis zum Unendlichen ist in Wandlung. Gerade geht er in Pension. Gerade ändert sich sein Verhältnis von Intentionalität und Passivität. Wir starren zu viel auf das Intentionale. Wir definieren uns gewöhnlich vom Intentionalen. Wir richten unseren Geist auf etwas. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf etwas. Wir streben etwas an. Wir gehen auf etwas zu. Darum verstehen wir die Zeit nicht. Darum verstehen wir das Leben nicht. Darum verstehen wir das Endliche nicht. Stelle die Passivität neu ein. Lass das andere sprechen. Setze dich ihm aus, ohne es dir anzueignen. Mach das andere nicht zu deinesgleichen. Versuch nicht, das andere loszuwerden. Lass es sprechen. Lass es wirken, hör ihm zu und antworte ihm. Lass dich auf das andere ein. Überlass dich ihm. Herrgott, wann haben wir so gesprochen? Herrgott, wann waren wir so offen, so aufgebracht, so unruhig? Wer hat uns dort hinausgebracht in diesen Raum zwischen der Dauer und dem Unendlichen? Wer hat uns dort hinausgeschleudert in diesen Weltraum? Wer hat uns dort die Augen geöffnet und wir sehen? Der Weltraum ist zugemüllt. Überall Plastik, überall Abfälle, überall Rückstände, die Umlaufbahnen voller Plastikmüll. Der Zentralcomputer schlägt Alarm, Alarm, schnell eine Lösung finden. Der Müll erstickt uns, er nimmt uns die Luft, er nimmt uns das Licht, er bremst die Bewegung, er verschmort und verkohlt, er verstinkt uns den Raum. Alarm! Nur mehr eine Stunde, um die Welt zu retten. Und die Raumschiffe schwärmen aus, um die Welt zu retten. Sie saugen den Müll ein und bauen Kulturen, ihn zu verwerten. Bakterienkulturen, die Plastik verdauen und dabei Sauerstoff erzeugen. Sie säubern den Raum und erhellen den Geist. Emsig saugen die Mannschaften und putzen den Raum. Die Putzfrauen und Techniker, Köche und Piloten, Wissenschaftler und Ärztinnen und die Kommandantin verkündet die Lösung, trompetet das Siegerkonzept heraus, gerade noch vor dem Ende der Frist. Erleichtert strahlt die Zehnjährige. Unsere Bakterienkulturen gewinnen Energie aus dem Müll. Und wir reinigen die Planetenbahnen mit dem planetarischen Staubsauger. Der Sonnenqualm verliert sich im freien Raum. So viel war es nicht. Das Gleichgewicht pendelt sich wieder ein. Zur Kontrolle bleiben wir eine Weile auf den Umlaufbahnen, bis alles verdaut und beseitigt ist und der Raum wieder frei. Und als Belohnung gewinnt die Siegermannschaft einen besonderen Preis. Den größten Preis des Universums für die Rettung der Welt. Sie gewinnen 14 Tage Urlaub im Himmel. Erholungsurlaub für die ganze Mannschaft. Frei von allen Verpflichtungen. Frei von der Schwerkraft. Frei von allen Sorgen. Bis auf eine. Eine Sorge bleibt. Die einzige Sorge bleibt und wird größer. Wie erkennt man das Ende des Urlaubs? Wie merkt man das Ende der 14 Tage, wenn es keine Zeit mehr gibt? Im Himmel gibt es keine Uhren und keine Kalender. Im Himmel sind keine Tage und keine Wochen. Im Himmel sind alle Toten lebendig. Und die Lebendigen unterscheiden sich nicht von ihnen. Die Weltraumschiffmannschaft stecken die Köpfe zusammen. Sie beraten mit Hochdruck. Schließlich springen sie auf. Wir haben eine Lösung. Wir wissen, wie wir das machen. Im Himmel kommen die Gebete der Gläubigen an. Also hat der Himmel eine Verbindung zur Erde. Unsere Ärztin hört die Gebete und der Techniker verfolgt sie zurück, weil sie abgesendet wurden. Der Koch macht das beste Gulasch für die Heiligen und Märtyrer, damit sie abgelenkt sind. Und inzwischen startet das Raumschiff zurück zur Erde. Aber zuvor übergibt die Kommandantin eine Torte an den Herrn des Himmels. Zum Dank für den schönen Urlaub, denn wir wollen nicht undankbar verschwinden.